Lisa,
Ja.
wie gehst du eigentlich mit Nervosität um?
Wahrscheinlich nicht auf die gesündeste Art und Weise. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin ständig nervös. Also ich bin ständig irgendwie vor irgendwelchen Sachen aufgeregt und brauche so ein bisschen Zeit, um, weiß ich nicht so genau, ich steigere mich halt auch übelst doll in alles Mögliche rein. Und ich habe tatsächlich noch keinen so richtig guten Weg gefunden, um damit umzugehen. Ich habe immer so das Gefühl, mich bewegen hilft und rumlaufen hilft. Also ich war ja jetzt, es war jetzt irgendwie sehr viel los in den letzten Wochen und ich war jetzt am Dienstag im Sat.1 Frühstücksfernsehen und da war ich sehr aufgeregt und ich hatte aber das Gefühl, ich bin dann halt immer die Treppen rauf und runter gelaufen. Ich hatte das Gefühl, irgendwie hilft das zumindest so kurzfristig. Aber dann sobald in solchen Interviewsituationen oder so, dann bin ich davor immer noch so ganz kurz wieder locker, weil ich mich so ein bisschen bewegen konnte oder so ein bisschen quatschen konnte oder so. Und sobald dann aber so die Ernsthaftigkeit losgeht, bin ich sofort so, ich sterbe. Also ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit Nervosität und Aufregung. Und du? Du hast morgen
Wie
deinen
viel?
Wettkampf. Nee, übermorgen.
Übermorgen. Ja, das ist irgendwie ganz interessant. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Aufregung und Nervosität bei mir über die Jahre wesentlich kleiner geworden ist. Ich hatte früher sehr, sehr stark damit zu kämpfen. Also sowohl vor alles, was jetzt irgendwie mit Auftritten zu tun hat oder in der Schule klassisch irgendwie Vorträge halten oder so. Auch vor Wettkämpfen. Also ich meine, wir haben ja, wann haben wir die Folge aufgenommen? Vor meinem ersten Wettkampf in diesem Jahr, wo ich auch noch gesagt habe, dass es irgendwie für mich total schlimm ist, die Aufregung und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, muss ich das revidieren oder ist es seitdem anders geworden? Vielleicht hat es auch was mit Gewohnheit zu tun, aber ich habe ganz stark, zum Beispiel als wir in Heilbronn waren, gemerkt, dass ich keine großen Probleme mit Nervosität hatte. Irgendwie, dass ich nicht aufgeregt war, dass ich mir keine Gedanken gemacht habe, dass ich irgendwie so eine gewisse, ich weiß gar nicht, ob es eine gewisse Sicherheit ist, aber dass es irgendwie, dass ich das nicht mehr so richtig habe. Vielleicht gibt es andere Ereignisse, wo ich das dann doch noch hätte, ich weiß es nicht genau, aber das ist nicht mehr so ein Problem bei mir. Ich glaube, dass ich ganz, ganz doll Sachen wegschiebe und verdränge und da einfach nicht drüber nachdenke. Also bei mir ist halt ein großes Problem immer gewesen, dass ich so Sachen, vor denen ich aufgeregt bin, immer und immer wieder durchgegangen bin und auch irgendwie mir vorgestellt habe, was alles passieren kann und wo ich irgendwie drüber stolpere und was alles nicht gut laufen kann. Und das mache ich tatsächlich nicht mehr. Also ich habe mich irgendwie auch aktiv dafür entschieden, so lange nicht drüber nachzudenken, wie es dann konkret wird. Also zum Beispiel in Heilbronn war ich ja dann so 10 Minuten vorher oder so schon sehr nervös. Und für die, die nah an der Bühne saßen, die haben vielleicht auch gesehen, dass ich sehr schwitzig und rot wurde. Also dann ist halt Nervosität schon da, aber es ist dann sehr, sehr kurz. Wirklich nur in dem Moment, wo ich merke, okay, jetzt geht's los. Jetzt bin ich in diesem Augenblick schon drin. Und so wird es auch beim Wettkampf sein, dass ich dann nervös bin. Aber ich will da vorher gar nicht mehr drüber nachdenken, weil das bringt mir irgendwie nichts. Und ich hasse Aufregung, Nervosität. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Für mich fühlt sich das ganz furchtbar an.
Ich finde das auch furchtbar. Also ich weiß, dass es bei mir als Kind halt schon so war. Ich bin früher zum Beispiel geritten und bin dann so Kinderreitturniere mitgegangen. Und ich hatte immer davor übelst krass Neurodermitis. Also so richtig komplett den ganzen Körper voll. Und eigentlich hatte ich das gar nicht mehr so krass, sondern halt wirklich nur in diesen Situationen. Und das heißt, es war halt irgendwie schon immer so, und auch in der Schule, irgendwie, wenn ich wusste, in der dritten Stunde heute muss ich ein Referat halten oder so, war ich halt immer komplett fertig mit der Welt gefühlt und kann dann auch, mir fällt das ganz schwer, da nicht drüber nachzudenken. Also ich habe das, ich habe dir das auch erzählt am Wochenende, es ist bei mir immer so dieses, um nicht drüber nachzudenken, muss ich mir immer die Möglichkeit offen halten, Dinge abzusagen. Also es klingt total bescheuert, aber zum Beispiel habe ich bis Sonntagabend oder eigentlich bis Montagvormittag gedacht, ja, ich muss ja nicht zum Frühstücksfernsehen fahren, ich kann ja auch einfach zu Hause bleiben. Also ich kann ja auch einfach sagen, ich bin krank oder so. Also nur damit ich irgendwie im Kopf mir selber einreden kann, ich brauche gar nicht aufgeregt sein, weil wenn ich aufgeregt bin und das nicht machen will, dann mache ich es halt einfach nicht. Das hilft dann und das hilft auch vor Lesungen und so. Vor Heilbronn zum Beispiel hat das gar nicht geholfen, weil ich wusste, okay, wenn ich das jetzt absagen würde, dann wärst du enttäuscht. Und da kann ich ja nicht einfach vorweglaufen, also vor fremden Leuten, die dann sagen, Kacke. Da kann ich dann irgendwie so ein bisschen mental weglaufen, aber hätte ja eine Konsequenz für mein Leben gehabt. Und das ist wirklich immer so dieses, ja, nee, also vielleicht mache ich es nicht. Und dann kann ich so ein bisschen das wegschieben, aber sobald ich dann zum Beispiel auf dem Weg bin oder so, bin ich ein Nervenbündel. Also ganz schlimm.
Und das fühlt sich für dich auch schlimm an?
Ja, also ich finde das überhaupt nicht, ich weiß, dass manche Leute sich davon so ein bisschen tragen lassen, von so einer gewissen Aufregung. Und ich glaube, wenn das so in einem so excited Aufregungsmodus ist, dann wäre das vielleicht auch so. Aber bei mir ist es tatsächlich unangenehm. Also ich kann auch mich auf nichts anderes konzentrieren. Ich konnte auf dem Hinweg nach Berlin, ich konnte nicht mal lesen. Also ich konnte nicht mal einen Satz irgendwie gerade auslesen, obwohl ich normalerweise irgendwie sehr gerne lese. Aber ich immer das Gefühl hatte, mein Hirn schlägt immer wieder eine Schleife und immer wieder eine Schleife und immer wieder dieselben Situationen und so. Und als ich dann abends im Hotel war, war es dann eigentlich okay. Und sobald ich, so, wir hatten dann abends noch telefoniert und sobald wir dann abends aufgelegt haben und ich die Augen zugemacht habe, ich konnte nicht pennen. Es war sofort so, okay, ich weiß nicht, was mich erwartet. Aber selbst wenn ich weiß, was mich erwartet, ist es halt genauso schlimm. Also es bringt auch nichts, irgendwie vorher jeden einzelnen Schritt mit mir durchzugehen, weil irgendwie ist es halt so dieses generelle, ich möchte nicht, dass sehr viel Aufmerksamkeit auf mir drauf liegt, glaube ich. Ich bin auch vor jedem, ich hatte jetzt heute Morgen zum Beispiel ein Telefoninterview und so bin ich heute überhaupt auf das Thema gekommen, weil es war ein viertelstündiges Interview am Telefon und trotzdem bin ich davor halt rumgelaufen, war so, ich muss nochmal Pipi, ich muss nochmal kurz Pipi. Obwohl das eigentlich was ist, was ich relativ häufig mache und was ich auch eigentlich ganz gut kann und trotzdem ist es was zumindest leicht immer noch einen Einfluss auf meinen Körper hat. Ja.
Ja.
Aber wie ist das? Also, du hast ja auch schon Interviews und sowas gemacht, beziehungsweise dann halt so Auftritte oder irgendwelche Vorträge oder sowas. Das ist aber auch was, wo du es dann wegschiebst und in dem Moment selber ist es dann aber gut.
Ja, also ich schiebe das in der Regel eigentlich weg und denke dann in dem Moment selber, also ich glaube, was noch ein bisschen ein Problem ist und wo ich gern hinkommen möchte, ist, dass ich gerne Sachen mehr genießen möchte. Also immer, wenn ich irgendwelche Sachen habe, die ein Ereignis sind, dass ich einen Auftritt habe oder einen Wettkampf oder so, dann bin ich immer froh, wenn es vorbei ist und bin immer erleichtert. Und ich würde sehr, sehr gern dahin kommen, dass ich währenddessen das schon genießen kann. Das wäre richtig schön. Zum Beispiel auch in Heilbronn. Es war cool alle und alles. Aber ich habe trotzdem zwischendurch immer gedacht, wann ist es vorbei? Weil das dann wie so eine Aufgabe war und ich dann am Ende so erleichtert ausatmen konnte und dachte so, okay, geschafft. Und ich wünsche mir sehr, dass ich eine gewisse Ruhe habe, dass ich das genießen kann, dass ich auch nicht denke, schnell, schnell. Und so zum Beispiel bei Wettkämpfen, das ist bei mir auch so, dass ich immer sehr, sehr hektisch werde und immer denke, ich muss das jetzt schnell machen, ich darf nichts vergessen. Das ist auch immer ein großes Ding, dass ich ganz, ganz dolle Angst habe, Sachen zu vergessen und deswegen super erleichtert bin, wenn es gut durchgelaufen ist und ich nichts vergessen habe. Ich nicht vergessen habe, meinen Gürtel zuzumachen oder ein bestimmtes Stichwort zu sagen oder auf die Kommandos zu hören oder irgendwas zu machen, was ich mir vorgenommen habe oder so. Und deswegen, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, warum ich erleichtert bin. Und ich würde gerne so eine gewisse Gelassenheit auch während Events, Veranstaltungen, Wettkämpfen, was auch, also worüber sprechen wir eigentlich gerade? Müssten wir eigentlich auch noch so ein bisschen definieren, wovor wir eigentlich aufgeregt sind oder nicht. Und da würde ich gerne so eine gewisse Gelassenheit und Ruhe haben, die ich mir auch nehmen kann, zum Beispiel auch bei einer Lesung, dass ich nicht irgendwie super schnell lese oder so, sondern dass ich irgendwie mit Zeit nehme.
Fällt mir und ich auch denke,
ich muss dafür sorgen, dass mein Spot so schnell wie möglich durchgeht. Warum eigentlich? Zum Beispiel auch bei einem Wettkampf, da bin ich auch immer so, also mein Gewicht wird angesagt und ich immer so schnell Gürtel zu, auf die Bühne gerannt, Gewicht gemacht und wieder raus, so keine Miene verzogen, keine Zeit verschwendet. Ich habe eigentlich eine Minute Zeit, habe davon nur 4 Sekunden gebraucht irgendwie so und das ist auch was ich irgendwie nicht so gerne möchte. Ich möchte nicht so durchrushen durch Sachen, die mir eigentlich Freude machen. Also ich möchte irgendwie dahin kommen, dass ich weiß, zum Beispiel, was für Art von Events gefallen mir nicht. Ich weiß, ich halte nicht gerne Vorträge. Das genieße ich nicht. Ich genieße da die Vorbereitung nicht. Ich genieße es nicht, dass ich da dieses Schulgefühl habe. ich genieße es nicht, dass ich das Gefühl habe, jemand könnte kritisch drauf gucken und sagen, diese Information ist nicht korrekt. Ich mag das, da fehlt einfach komplett die Lockerheit. Das ist für mich wie eine Prüfung. Und das möchte ich auch nicht machen. Dass ich davor aufgeregt bin, ist für mich klar, weil ich es eigentlich schrecklich finde. Mhm. Und wenn ich aber weiß, was für Dinge ich schön finde, dann möchte ich die auch zelebrieren für mich.
Ich glaube, mein Punkt ist, dass ich Dinge nicht schön finde, also nicht Dinge, sondern halt irgendwelche Events oder so, außer zum Beispiel sowas wie bei Lesungen oder nach Vorträgen oder so, dieses, dass ich signiere halt zum Beispiel gerne, ich quatsch gerne mit den Leuten, ich drücke die Leute gerne und bin irgendwie gerne so, das mache ich ganz gerne. Aber das, nur das kann man halt, also kann man schon machen, aber irgendwie, davor wäre ich dann wahrscheinlich sogar auch aufgeregt. Aber sobald ich das Gefühl habe, ist jemand hat eine Erwartungshaltung an mich, eine andere Erwartungshaltung als setz dich da hin und sieh süß aus irgendwie. Ab dann bin ich halt, und zwar auch immer gleich. Ne? Also es ist nicht dann einfach so Abstufung. Ich bin nicht vor dem Frühstücksfernsehen aufgeregter als vor der Lesung in Aachen oder so zum Beispiel, sondern das ist dann, ich glaube, das Maximum-Level ist dann irgendwie erreicht. Ich kann nicht mehr klar denken und ich mache dann nur noch und komme in so einen Tunnel. Und das eigentlich ist das Ding ja, dass dadurch, dass das Adrenalin so hoch schießt, kann ich das gut? Also es ist nicht so in dem Moment, ich kann auf dem Punkt dann gut funktionieren, weil das Adrenalin halt da ist und mein Hirn halt unterstützt in Neurotransmitter feuern. Aber, also das weiß ich eigentlich auch, ich weiß, dass ich mich auf das Adrenalin verlassen kann. Also dass ich eigentlich in dem Moment meistens plus minus gut abliefern kann. Aber irgendwie denke ich immer so, nee. Also es gibt kein Event, so Lesungen zum Beispiel, ich mag eigentlich Lesungen machen, aber ich mag den Leseteil davon nicht. Also sobald alles still wird und ich auf mein Buch gucke und halt Sätze vorlese, die da vorgefertigt stehen, bin ich so, oh mein Gott. Und sobald dann der Leseteil wieder vorbei ist und man dann irgendwie quatscht oder irgendwie was macht oder so, dann ist es wieder im Moment okay. Und dann kommt der nächste Leseteil und ich bin so, oh mein Gott, das geht schon wieder los. Also irgendwie, weißt du, was ich meine? Das war jetzt ein bisschen konfus, glaube ich. Ja, deswegen frage ich mich, bin ich nicht für Events gemacht oder muss ich das mehr üben oder gehört die Aufregung einfach für mich krass dazu und ich kann sie einfach nicht abstellen und muss damit leben, dass sie da ist? I don't know.
Das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen, weil theoretisch könnte man ja sagen, okay, mach jetzt noch 5 Lesungen und dann wird es leichter. Aber wenn es niemals leichter wird und du es eigentlich auch nicht genießt, dann ist halt so die Frage, warum machst du es eigentlich?
Ich mache ja wenig Lesungen eigentlich, im Gegensatz zu anderen Leuten. Und ich glaube, ich mache das halt, weil es irgendwie auch in gewisser Weise von mir erwartet wird. Also, dass Leute sich halt freuen und dann freue ich mich auch. Also, wenn Leute mir schreiben, hey, ich würde mich voll freuen, wenn du mal nach XY kommen würdest, würde ich mich natürlich auch voll freuen. Und klar verdiene ich damit auch mein Geld, ne? Das ist irgendwie, wäre jetzt ja irgendwie vermessen zu sagen, ich freue mich, wenn alle sich freuen und sonst hat es gar keinen Grund. Also natürlich hat das auch einen finanziellen Hintergrund und von daher, ich will auch Lesungen machen. Ich will jetzt halt nicht 3 die Woche machen, weil danach könntest du mich wahrscheinlich einweisen. Aber alle sagen halt immer, wenn du es öfter machst, wird es halt besser. Und ich frage mich, kann mir jemand eine Zahl sagen? Kann mir jemand sagen, wie oft muss ich denn machen, bevor es besser wird irgendwie?
Ich habe keine Ahnung, weil es ist ja ein bisschen schwierig bei dir, weil du, wenn du Sachen öfter machst, ja dann auch, also dich überfordert es ja auch, wenn du zu viele Events in einem kurzen Zeitraum hast. Deswegen ist es ja schwierig, weil wenn du alle 4 Monate eine Lesung hast, dann ist der Abstand sehr groß und dann bist du vielleicht jedes Mal wieder nervös und wenn sie aber nahe sind, dann ist dein Nervensystem sowieso komplett am Ende, weil du nicht so oft eigentlich sowas machen kannst.
Genau.
Vom Seelischen her.
Ich glaube, eigentlich müsste ich halt so 5 Lesungen an einem Abend halten oder so. Also einfach von einer Location zur anderen beamen und dann immer wieder abliefern, so um halt so eine Routine reinzubekommen. Aber im Prinzip, ich glaube, das ist aber auch, vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dafür. Ich hatte auch, als ich im Außendienst war und 8 Termine am Tag gemacht habe, da hatte ich immer noch ein bisschen war ich immer noch ein bisschen flatterig vor. Keine Ahnung.
Aber da wäre ich auch nervös. Das ist übrigens was mich super doll nervös macht. Also ich habe jetzt solche Ereignisse ja nicht mehr, aber ich muss gerade dran denken, ich hatte mal einen Nebenjob in so einem, was war das für eine Firma? Das war so eine ich weiß gar nicht, wie die Oberkategorie ist, aber die haben irgendwie so, die haben, also die haben einerseits ein MBA angeboten und so Bildungsangebote gehabt und so, und andererseits haben die auch Veranstaltungen gemacht für Networking und Vertriebler und Marketingleute und so. Also keine Ahnung irgendwie, wie man solche Firmen nennt. Auf jeden Fall habe ich da mal gearbeitet und da ging es halt auch viel um Akquise. Mhm. Und da musste man dann, und da waren dann 1000 Studierende eingestellt und die haben dann telefoniert und gefragt, mhm, so, ja, wer ist denn bei Ihnen für den Vertrieb zuständig und so. Und das war für mich die Hölle, mhm, weil Leute, fremde Leute ansprechen müssen, fremde Leute um was bitten, fremde Leute zu irgendwas überreden, das finde ich ganz, ganz schlimm. Also einerseits, weil ich halt mit Rejection, wie heißt Rejection?
Zurückweisung.
Zurückweisung nicht umgehen kann, weil ich auch mich selber als eine ganz, ganz schlechte Überrederin und Verkäuferin ansehe, mhm, und auch dieses Gefühl von, ich muss jetzt sympathisch sein, ich muss jetzt, also ich glaube, ich wäre die schlechteste Autoverkäuferin der Welt. Ich bin nicht charismatisch, wenn ich jemandem irgendwas andrehen will oder so. Ich bin die, die immer sagt so, hey, guck mal, ich bin hier und ich biete euch an, aber wenn, ich biete euch, keine Ahnung, meine Texte an, meine was weiß ich an. Aber wenn ihr nicht wollt, ist auch voll okay irgendwie so. Ich mag so irgendwie alles so auf freiwilliger Basis. Und wenn ich dazu da sein muss, zu Leuten hinzugehen und zu sagen, hey, kauf doch 100 CBD-Öl. ja, da würde ich grandios mit scheitern, weil ich sowas einfach nicht kann, charismatisch sein kann, wenn, wie soll ich sagen, ich kann charismatisch sein, wenn die andere Person mir schon was gegeben hat, zum Beispiel, indem sie schon zu einer Lesung gekommen ist. Mhm. Aber ich kann nicht charismatisch sein zu einer fremden Person, mit der ich noch gar keine Verbindung habe, die ich dann dazu bringen muss, irgendwas zu kaufen oder, mhm, irgendwas zu unterschreiben oder keine Ahnung. Ja. Also, I don't know.
Und ich glaube, das kann ich eigentlich ganz gut. Also ich glaube aber auch durch diese Art, also ich habe eine ähnliche Art beim Verkaufen gehabt wie du, also dieses, naja, sie können, ich habe ihnen jetzt hier die Vorteile, habe ich ihnen jetzt gezeigt und ich gehe dann jetzt wieder, so im Sinne von, ich fände es ganz nett oder ganz cool, wenn sie was kaufen würden, aber wenn sie ihn jetzt gerade nicht wollen, ist das auch für mich völlig okay. Das, was halt in jeder Verkäuferbibel drin steht, macht das auf keinen Fall, weil ich halt immer so, ja, okay, alles klar, ciao. Weil ich anders hätte, wenn ich gedacht hätte, ich muss da jetzt reingehen und muss einen Abschluss machen, wäre ich nicht reingegangen. Aber das ist halt bei mir, umso mehr du jetzt gesagt hast, also mit Akquise und so, ich finde das ganz, ganz schlimm, also gerade so Kaltakquise irgendwo anrufen und irgendwie versuchen, irgendwie rauszufinden, mit wem muss ich denn sprechen und die Leute dann nerven und irgendwie sind ja auch alle irgendwie genervt und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber ich bin auch aufgeregt vor Arzttermin. Ich bin auch aufgeregt vor Tierarzttermin. Ich habe vorhin drüber nachgedacht, ich wäre auch aufgeregt, wenn ich du gehst nach der Podcastaufnahme Nägel machen. Ich bin auch aufgeregt, bevor ich zum Nägel machen reingehe. Ich bin auch aufgeregt, bevor im Supermarkt, jetzt vielleicht tagesformabhängig, aber halt immer, wo ich weiß, ich muss da jetzt hin, es ist ein fester Termin und ich muss dann da sein. Also ich kann dann nicht einfach sagen, ah cool, danke, dass Sie auf mich gewartet haben, aber ich gehe jetzt dann lieber wieder, sondern ich muss dann da bleiben. Irgendwie, ich bin immer aufgeregt. Wahrscheinlich bin ich einfach immer aufgeregt.
Vor sowas bin ich nicht aufgeregt. Ich glaube, ich bin immer aufgeregt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendjemanden von mir, meiner Qualität, meinen Leistungen, meinem Charme, meiner Kompetenz, was auch immer, überzeugen. Also zum Beispiel ganz, ganz furchtbar Vorstellungsgespräch. Also das ist für mich wirklich der absolute Albtraum. Na klar, da kommt noch das Thema Masking hinzu und das ist sowieso alles ein unfassbar demütigender Prozess ist. Mhm. Ich finde es demütigend so, dass man irgendwie überhaupt nicht man selbst sein kann. Jetzt sagen Leute wahrscheinlich, die es hören, hey, doch, du musst du selbst sein. Muss ich nicht, weil wenn ich selbst wäre in einem Vorstellungsgespräch, dann wäre ich nämlich nicht da. So, damit fängt es schon mal an. Und das ist für mich halt so, das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Leute davon überzeugen, dass ich als Person es wert bin, 400 € im Monat zu bekommen. Mhm. So wie bei meinen Vorstellungsgesprächen früher bei Rossmann. Ja, also ich liebe Kundenkontakt und Teamwork ist absolut meins und ich habe ja auch schon Erfahrung an der Kasse und also furchtbar, das finde ich einfach, also Vorstellungsgespräche, das ist wahrscheinlich das, wo ich am aufgeregtesten überhaupt war in meinem Leben. Also schlimmer noch als vor einem Date oder so, weil da denke ich mir so, ja okay, da habe ich ja an sich, ist jetzt nicht schön, wenn es nicht gut wird, aber das ist so, das ist ja nicht so katastrophal. Wohingegen ich bei einem Vorstellungsgespräch das Gefühl habe, so mein Leben hängt davon ab.
Naja, vor allem wird man ja bei einem Vorstellungsgespräch auch, weiß man ja, dass man permanent bewertet wird und permanent irgendwie verglichen wird. Ich meine, klar, das kann dir bei einem Date auch passieren, aber da ist es jetzt nicht so obvious. Also da kommt nicht hinter jemand und sagt, ja, du hast leider dich gegen andere BewerberInnen nicht durchsetzen können, irgendwie bei einem Date, sondern das, die gucken ja irgendwie ganz genau, dass man halt, dass man im Prinzip permanent bewertet wird und dass es ja auch irgendwie mit einfließt in die Entscheidung. Also jeder Satz, jedes Wort, was man sagt, kann einem ja eigentlich negativ ausgelegt werden. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, ich habe etwas Erfahrung an der Kasse, dann sagen die, ach, etwas? Wie viel haben sie denn? Weil wir würden jetzt schon erwarten, dass sie viel Erfahrung. Also ne, es ist ja irgendwie, egal was du sagst, und das ist ja auch so, dass die dich ja auch in Stress bringen wollen in einem Vorstellungsgespräch. Und das finde ich unangenehm. Also einfach nur schrecklich, aber ich habe halt das Gefühl, dass mein ganzes Leben, also die soziale Interaktion in meinem Leben, ein einziges Vorstellungsgespräch ist. Also dieses, dass du zum Beispiel sagst, du musst jetzt beim Nägel machen oder so, musst du nicht charmant sein oder so. Ich habe halt immer das Gefühl, dadurch, dass ich ja permanent das Bedürfnis habe, dass alle Leute auf der Welt mich lieben, habe ich halt immer das Bedürfnis, gerade bei fremden Leuten und wenn ich irgendwie weiß, ich habe jetzt einen Termin bei jemandem, den ich noch nicht kenne oder der mich noch nicht kennt, habe ich halt immer das Bedürfnis, dass ich das perfekt mache. Eine soziale Interaktion, jetzt nicht irgendwie eine Dienstleistung, oder, sondern dass ich da hingehe und sage, dass ich rausgehe und die sagen, oh, das war jetzt aber irgendwie richtig toll. So. Und deswegen bin ich vorher halt aufgeregt, weil ich glaube, das ist halt wie vor so einer Performance. Da sind halt keine Kameras dabei, aber irgendwie muss ich halt abliefern. Ich kann halt nicht einfach mit meinem Resting-Bitch-Face da sitzen und sagen, ich will halt nicht mit ihnen reden. Also könnte ich schon machen, aber das würde mich ja unsympathisch aussehen lassen. Weißt du?
Also das ist was, wo ich tatsächlich aktiv dran arbeite. Das hat bei mir auch viel mit Unmasking zu tun, dass ich wirklich in solchen Situationen nicht mehr, also klar, es fällt mir auch wahnsinnig schwer irgendwie, aber dass ich nicht mehr mich dazu zwingen möchte, Smalltalk zu machen, charmant zu sein, das Gefühl zu haben, ich muss irgendwie auf der Ebene kommunizieren, wo sie kommunizieren. Mache ich immer noch, ne? Also es ist nicht so, dass ich das irgendwie total geschafft habe und das hinkriege beim Nagelmachen, irgendwie 70 Minuten da zu sitzen und nichts zu sagen, was ich eigentlich am liebsten machen würde. aber ich versuche das wirklich aktiv anzugehen, weniger zu masken, mich weniger zu verstellen. Und je mehr, bei mir ist es so, dass je weniger ich maske oder mir sage, dass ich masken muss, desto weniger nervös bin ich vor Sachen. Und deswegen ist wahrscheinlich das Vorstellungsgespräch auch das Nonplusultra an Nervosität, weil ich da 100% masken muss und keinerlei Entscheidungsfreiheit habe. Also ich kann mich nicht aktiv dafür oder dagegen entscheiden. Ich muss jemanden von mir überzeugen, ich muss super doll masken, ich muss kompetent wirken und es hängt auch noch mein Leben davon ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja existenziell.
Ja.
Wohingegen ich beim Nägelmachen mir denke, ich habe hier nichts zu verlieren, ich muss gar nichts. Es ist natürlich unangenehm, wenn sie mir eine Frage stellt und ich einfach nur sage oder so. Aber theoretisch könnte ich das aushalten. Es würde jetzt nichts Schlimmes passieren. Und das hilft mir irgendwie, dass da nichts von abhängt. Inzwischen. Also natürlich, früher hängt natürlich alles davon ab, weil ich dachte, ich bin sonst ein furchtbarer Mensch, ich bin widerlich, ich bin kacke, ich bin nicht normal irgendwie, alle Menschen hassen mich. Aber so mit dem ganzen Wissen, was ich jetzt habe und auch, dass ich weiß, dass ich autistisch bin und dass es auch in Ordnung ist, autistisch zu sein, dass es auch in Ordnung ist, kein Smalltalk zu mögen, dass dieses Wissen und diese Sicherheit gibt mir mehr Ruhe und lässt es zu, dass ich etwas weniger people please.
Und da habe ich halt das Gefühl, dass ich dieses Level eigentlich schon, also auch schon erreicht habe. Also zumindest dieses in Interviews oder auf Lesungen oder so, da passieren mir ja dauernd irgendwie super weirde Sachen. Also wo ich, wenn ich krass masken würde, würde ich denken, oh Gott, wie schrecklich. Ne? Also ich habe mich, auf meiner ersten Lesung habe ich mich verlesen, auf meiner zweiten Lesung ist eine Flasche Fanta auf mich draufgefallen, während ich gerade gelesen habe und so. Halt alles so Sachen, die so Showstopper kurz sind und wo ich denken würde, krass, ist das irgendwie peinlich. Ich weiß aber, dass mein ADHS-igstes Selbst ist immer das, was Leute irgendwie erwarten. Also das ist jetzt irgendwie nichts, wo ich, was ich verstecken muss oder so. Oder wenn ich mal was Weirdes rede in einem Interview oder so, dann glaube ich, dass mein Gegenüber potenziell davon ausgeht, dass ich das machen werde. Also bevor man mit mir ein Interview führt, denkt man wahrscheinlich, ich bin gespannt, wie das wird, weil vielleicht redet sie 20 Minuten komplettes Kauderwelsch und ich muss mir dann was raussuchen oder so. Aber meine eigene Erwartungshaltung ist halt immer noch Pre-Diagnose eigentlich. Meine eigene Erwartungshaltung ist, dass ich halt alles gut machen muss und immer so, dass Leute hinterher dann auch vielleicht überrascht sind und sagen, hey, cool eigentlich, dass sie das irgendwie so hinbekommt und so. Aber was mir das dann abverlangt, das sieht halt keiner, ne? Weil ich so das obviously ganz gut hinbekomme, die meisten Sachen zumindest. Und das, aber dass das halt trotzdem High-Masking ist irgendwie, obwohl es, weißt du, es ist halt nicht so richtig Masking, weil es ist ja schon meine Persönlichkeit. Aber es ist dann schon meine Persönlichkeit innen aufpoliert, irgendwie.
Mhm.
Weil ich glaube, jetzt so ganz privat persönlich bin ich jetzt gar nicht so ein cooler Mensch, sondern ich bin halt einfach so ein, weiß ich nicht, ich bin voll oft schlecht drauf, voll oft motzig. Wenn man mich hat wieder jemand draußen gesehen, jetzt als ich auf dem Weg nach Berlin war, und ich meine, ja, du sahst halt voll, du sahst so ein bisschen angespannt aus und so. Ich sehe so aus, wenn ich draußen rumlaufe, weil das einfach mein natürlicher Zustand ist, irgendwie angespannt und gnätschig zu sein.
Ja, aber wie sollst du denn draußen rumlaufen? Sollst du tanzen, wie du jetzt irgendwie, also du siehst doch draußen, wenn du rumläufst, nicht aus, wie du in einem Reel aussiehst, wo du irgendwie super cute sein möchtest und deine Latzhose trägst und in die Kamera grinst.
Fakt also, ist, Leute trauen ist sich nicht, so? Mich zu approachen draußen. Das ist ja immer die Rückmeldung, die ich bekomme. Keine Ahnung, darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber
bist du eine Person, die gerne tief stapelt?
Ja, voll. Also manchmal flexe ich auch ganz gerne, aber das ist dann nur so mal ganz kurz, um es mal so auszuprobieren und mal so ein bisschen so. aber die allermeiste Zeit bin ich dann so, nee, das war doch gar nichts Besonderes. Wieso? Das ist doch kein Problem und so.
Mhm.
Aber andererseits möchte ich auch, dass Leute anerkennen, dass. Also es ist ganz komisch. Ich sage immer, es ist nicht so krass, aber ich möchte, dass Leute anerkennen, dass es krass ist. Also wie zum Beispiel, wenn ich aufgeregt bin vor einer Lesung oder so und dann damit zu meinem Freund renne und sage, boah, ich bin irgendwie geht es mir gar nicht so gut. Und er so, ja, aber wieso? Du fährst doch einfach nur dahin und dann kommst du wieder nach Hause. Und ich so, how dare you? How dare you? Jetzt nicht zu sagen, boah, das wäre das Krasseste, was ich mir vorstellen könnte, dass du dich das traust, du bist wirklich ein Superheld. Also irgendwie, ich will schon tief stapeln, aber andererseits will ich, dass Leute das irgendwie anerkennen, dass es mir damit schlecht geht. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch ganz schlimm, wenn Leute sich über Nervosität lustig machen. Das passiert, glaube ich, ganz automatisch, weil die meisten Leute wollen das so ein bisschen auflockern und so. Und zum Beispiel vor der Lesung in Aachen habe ich die ganze Zeit gesagt, mir ist schlecht, wie so ein Mantra irgendwie, weil mir wirklich auch schlecht war. Aber ich habe dann halt auch, oh, sorry, ey, heute ist wirklich kein Tag. Und ich habe dann irgendwie so irgendwann die Rückmeldung bekommen, so, boah, du sagst die ganze Zeit, dir ist schlecht und so. Also es ist halt, dass man das dann so rausstellt und so. Und dann denke ich so, hey, lass mich in Ruhe. keine Ahnung, es ist halt irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Also ich möchte das halt, ich möchte behandelt werden, als wäre ich krank, aber andererseits wie eine Superheldin. Wenn ich nervös bin.
Also ich meinte mit Tiefstapeln tatsächlich ein bisschen was anderes. Ich meinte es eher im Sinne von, weil du gesagt hast, dass zum Beispiel, wenn du ein Interview gibst oder so, dass die Leute ja eigentlich schon davon ausgehen, dass du eine chaotische ADHS-Maus bist und da vielleicht gar nichts bei rumkommt. Und ist das auch das, was du möchtest, im Sinne von, dass Leute keine Erwartungen haben und dann überrascht sind davon, ui, die ist aber viel strukturierter, charmanter, klüger, kompetenter, cooler, als ich irgendwie jetzt ihr zugetraut habe? Mhm. Also möchtest du, dass Leute nichts erwarten und dann überrascht sind, wie cool du das dann doch hinbekommst?
Früher war das so. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht so krass beurteilen. Ich glaube, dass ich den Leuten ihre Erwartungshaltung ja eigentlich immer einrede. Ich glaube, dass das nie deren realistische Erwartungshaltung ist, sondern dass das immer irgendwie, Die Frau heute von dem Interview, ich kannte die nicht mal. Ich habe das nicht selber ausgemacht. Das hat jemand anders für mich ausgemacht und gesagt, die rufen dich dann an. So, ich wusste nicht, wer das ist. Ich wusste nicht mal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Keine Ahnung. Und es kann ja sein, dass die Erwartungshaltung war, ich sehe sie auf Instagram und sie macht das immer so toll und deswegen wird das super laufen. Oder dass sie denkt, ja, das ist eine von diesen ADHSlern und die ist bestimmt mega chaotisch und das wird schlecht laufen. Keine Ahnung. Aber mein Hirn macht daraus halt, ja, sie wird denken, das wird schlecht laufen. Und ich darf das auf keinen Fall befeuern, indem ich Kacke laber, was mir auch in Interviews schon passiert ist, dass ich mich im Kopf und Kragen geredet habe und dachte, okay, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht jetzt irgendwie. Also es ist, ich glaube, es ist nicht die realistische Erwartungshaltung, sondern es ist die Erwartungshaltung in meinem Kopf. Es ist der innere Kritiker, Erwartungshaltungsmensch.
Ja. Ja, ganz allgemeine Frage, vielleicht auch eine doofe Frage, aber irgendwie auch nicht. Ist es dir wichtig, was Leute von dir denken?
Ja und nein. zum Beispiel online bewege ich mich ja ganz anders als im öffentlichen Raum. Online ist es mir mittlerweile fast egal, sag ich mal. Also klar gibt es irgendwie dann auch immer mal Ausreißer und so. Aber ich habe keine Angst, online über irgendwas zu reden, wofür ich mich eigentlich schäme oder womit ich mich eigentlich angreifbar mache oder so. Selten mal schon, aber wenig. Und in einer Face-to-Face-Kommunikation ist es mir aber total wichtig, was Leute von mir denken. Aber es hilft mir halt auch nicht, wenn Leute zu mir sagen, du hast das toll gemacht, das war ganz nett oder das hat total Spaß gemacht, das mit dir zu machen oder so. Das glaube ich dann nämlich nicht. Ich denke dann, nee, das musst du ja sagen. Wie zum Beispiel beim Sat.1 waren halt alle hinterher mega nett zu mir und waren so, oh, das war total toll und so. Und ich so, naja, sagt ihr halt wahrscheinlich zu jedem. Oder die Maskenfrau beim Sat.1 hat gesagt, boah, du hast so tolle Augen, das ist ja perfekt, um einen Eyeliner zu ziehen. Und ich so, natürlich mach die Maske, dann wird die ja jetzt nicht sagen, boah, du siehst schon richtig scheiße aus, ne? Also es würde ja niemand machen, einfach schon aus Berufsgründen irgendwie nicht. Das heißt, ich denke dann, naja, das musst du ja sagen, weißt du? Also ich gehe immer vom Schlechtesten aus.
Also ich sag mal so, dass dir hinterher das Feedback gegeben wurde, dass du das im Gespräch gut gemacht hast, da kann ich den Gedanken nachvollziehen. Das würde ich, glaube ich, auch denken. Ja, was sollst du jetzt sagen? Dein Auftritt war kacke. Aber das mit den Augen, das kommt ja aus dem Nichts. Du würdest ja nicht denken, krass, die macht jetzt meine Maske und die macht mir kein Kompliment. Anscheinend bin ich richtig hässlich, weil es wäre normal und der Standard, dass sie mir ein Kompliment macht. Aber das kommt ja eher, das ist ja dann eher so, wenn jemand dich irgendwie einfach so auf der Straße anspricht und sagst, hey, voll der schöne Schal, dann gehst du ja nicht davon aus, dass es eine Lüge ist, weil die Person war ja wirklich literally zu nichts verpflichtet und hatte keinerlei Beziehung zu dir. Warum sollte sie da lügen?
Das stimmt, aber ich glaube, dass Leute ja schon darauf bedacht sind, dass andere Leute sich wohlfühlen, also vor allem im Dienstleister-Kontext und dass ich halt denke, wahrscheinlich wird sie als Maskenfrau, die war mega nett, ich habe mich mit der auch voll gut verstanden, alles gut und so, aber wahrscheinlich wird ihr auch an ihr gelegen, daran gelegen sein, dass ich mich ein bisschen geschmeichelt fühle oder mich wohlfühle, weil ich glaube, dass dann ihr Job einfacher ist, wenn sie Leuten Komplimente macht. Und wenn ich jetzt diesen Job machen würde, würde ich vielleicht auch sagen, keine Ahnung, du hast tolle Haut oder deine Haare sind schön oder so, einfach um so ein bisschen eine Verbindung herzustellen, weil das ihren Job einfacher macht.
Ja.
Ist aber am Ende des Tages ist es kackegal, ob das stimmt. Es ist kackegal, ob sie mich angelogen hat oder ob sie das wirklich findet. Weißt du, was ich meine? Und mich stört so sehr, dass mich das so stört. Also, dass ich dann so denke, klar, habe ich schöne Augen. Was noch? Schöne Lippen auch, ja. Also so. weil im Prinzip auch, ob ich jetzt den Talk bei Sat.1 gut gemacht habe, ob ich irgendwas gut gemacht habe, was wofür ich bezahlt wurde für Sat.1 jetzt nicht, aber ne, für irgendwelche anderen Sachen. Ja, es kann ja, also dann sollen sie mich halt nicht mehr buchen. Also keine Ahnung, da muss ich sowas seltener machen. Wenn ich das schlecht machen würde, das wäre vielleicht für meine Aufregung gut. Aber es ist mir trotzdem mega wichtig. Weißt du? Und ich glaube, dass ich deswegen immer wahnsinnig aufgeregt bin. Ich muss heute Nachmittag auch noch zum Tierarzt. Und das ist auch was. Ich sitze davor im Auto und denke so, ich hoffe, ich sage alles richtig. Ich hoffe, ich weiß alles. Also nicht, ja, ich bin auch aufgeregt oder mache mir Sorgen um meinen Hund. Aber es ist trotzdem auch diese soziale Komponente, ne? Mache ich das alles gut? Mache ich das alles richtig? Die wissen, dass ich mal als Tierarzthelferin gearbeitet habe. Verstehe ich da irgendwie alles, was die mir sagen? Muss ich eine dumme Gegenfrage stellen oder so? Also ja, ich bin aufgeregt vor sozialer Interaktion.
Ja, was wäre das Schlechteste, was Leute von dir denken könnten? jetzt mal nicht in Frühstücksfernsehen-Kontext, sondern in so normalen Kontext, bei Tierarzt, bei der Tierärztin oder Nagelfrau oder fremder Person auf der Straße, I don't know.
Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn Leute länger über mich nachdenken und denken, ich bin nervig oder ich habe sie mega genervt und ich hätte ihnen irgendwie den Tag vermiest oder ihr Job wäre anstrengender gewesen durch mich. Deswegen bin ich ja bei Dienstleistungen und so auch immer super freundlich, weil ich denke, ich möchte das Leute hinterher sagen, mein Job war heute viel schöner, weil Lisa heute da war. Und das ist halt auch das
kenne ich.
Bei Nageldesign Leuten oder bei FriseurInnen oder so, ist dann immer dieses, ich würde ja auch niemals sagen, wenn mir was nicht gefällt oder so, weil ich dann denke, boah, das ist ja, dann würde die auf jeden Fall denken, dass das total, total anstrengend jetzt ist und ich total nervig und blöd. Ja. Ich arbeite daran.
Ich habe das bei KellnerInnen ganz, ganz krass, also weil das für mich irgendwie ein super emotionales Thema ist, weil ich ja selber in einer Schokolaterie / Espresso-Bar gearbeitet habe und da halt auch viele sehr reiche Menschen waren. Und da war für mich wirklich das Allerschlimmste auf der Welt, wenn die eklig zu mir waren, wenn die mich von oben herab behandelt haben. Und dass die Tatsache, dass die reich waren, war für mich super wichtig, weil das hat es für mich noch viel schlimmer gemacht, weil ich dachte, ja, ist ja klar, dass ihr reichen Säcke irgendwie auch noch denkt, dass ihr besser seid als ich, dass ihr irgendwie denkt, ich bin in der Hackordnung ganz unten und ihr habt es gar nicht nötig, nett zu mir zu sein. Und weil ich das als so schlimm und auch demütigend und traumatisch empfunden habe, in dieser Position zu sein, ist es mir so wichtig, dass ich insgesamt zu Servicepersonal, aber vor allem zu KellnerInnen, immer super freundlich bin, dass ich immer die Person sein möchte, die nicht heraussticht oder so. Also ich werde jetzt nicht die Person sein, die irgendwie so kumpelig ist mit KellnerInnen, aber dass die nie bei mir denken müssen so, dass ich mich für was Besseres halte, dass ich deren Job nicht wertschätze, dass ich irgendwie das nervig finde, wenn die meinen Teller mitnehmen, weil ich will mich ja eigentlich mit meinem Partner unterhalten oder so, sondern dass ich immer super nett bin und denen Wertschätzung entgegenbringe. Vielleicht auch, weil ich das Gefühl habe, ich möchte wenigstens einen Hauch ausgleichen, dass hier sowieso schon so eine Machtungleichheit vorliegt, was ja eigentlich sowieso schon, also ich glaube, ich fühle mich sowieso schon mit der Machtungleichheit so unwohl, dass ich denke so, oh, ich sitze hier ne, so auf meinem Po und lass mich bedienen und das ist eigentlich alles richtig kacke. Und diese Person muss jetzt kommen und nett zu mir sein, weil sie dafür bezahlt wird. Schlecht. Und dann denke ich mir so, da muss ich wenigstens so alles, was ich kann, dafür tun, dass sie wenigstens, die hasst mich wahrscheinlich sowieso schon, weil ich hier bin, aber die soll mich nicht ganz so sehr hassen wie die anderen Gäste.
Ich habe das aber auch immer, dass ich denke, jeder Dienstleister hasst seine Kunden. Also ich glaube immer, dass ich irgendwas gut mache. Also ich glaube, dass ich starte bei minus 10. Ich glaube nicht, dass ich neutral starte, sondern ich glaube, wenn ich irgendwo reingehe und irgendwas möchte, dass Leute dann bei minus 10 anfangen, ich hasse dich eigentlich, aber wenn du jetzt richtig, richtig, richtig nett bist, kannst du auf eine 3 von 10 kommen. So.
Ja.
So ist es immer.
Ja. Ich will, dass deren Tag nicht noch beschissener wird durch mich, sondern dass sie denken, ah, an dem Tisch ist es eigentlich ganz okay gerade.
Genau.
An dem Tisch ist es eigentlich eine kurze Pause von dem beschissenen Arbeitstag hier.
Ja, und bei sowas, mittlerweile, das geht, also das konnte ich früher ja auch nicht so gut, also irgendwo sitzen und mich bedienen lassen oder wo halt Servicepersonal irgendwie anwesend ist, aber ich jetzt nicht permanent mit denen interagieren muss, aber diese 1:1 Interaktion mit Leuten ist halt irgendwie immer das, wo ich dann denke, da muss ich ja permanent auf Sendung sein, um immer alles, jede Gefühlsregung und so auch mitzubekommen von der anderen Person. Und klar, das ist eben das, was ich glaube auch der Grund dafür ist, ist halt, ich habe das im privaten Rahmen total krass, ist natürlich klar, dass sich das verschlimmert, wenn ich ein Interview mache oder dass sich das verschlimmert, wenn ich im Fernsehen bin oder so. Also das ist ja im Prinzip, die soziale Interaktion ist dieselbe. Es ist halt nur ein anderer, ein weitreichenderer Kontext dann. Also da sind mehr Leute dran beteiligt, wenn ich was kacke mache, was veröffentlicht wird, als wenn ich Kacke zum Bäcker bin oder so. Aus Versehen.
Ja. Ich glaube, was ich ganz schlimm finde, Und was bei mir auch Nervosität verstärkt, ist die Angst, dass ich nicht ernst genommen werde, dass ich nicht als intelligent, kompetent wahrgenommen werde und dass ich nicht als Erwachsene wahrgenommen werde. Das ist so eine meiner größten Ängste, dass Leute denken, dass ich ein Kind bin. Ich meine, ich bin 31 Jahre alt, ich bin kein Kind und trotzdem habe ich das Gefühl oder den Komplex, sage ich jetzt mal eher, dass niemand mich ernst nimmt. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen, weil ich eine Frau bin, weil ich klein bin, weil ich mit einer zu schüchternen Stimme spreche, weil ich Leute, wenn ich Leute um was bitte, dann komme ich mir immer vor wie so ein kleines Kind. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht auf Augenhöhe mit Leuten. Und das wird nochmal verstärkt in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel, als ich letztens einen Handwerker anrufen musste, weil ich fragen wollte, ob die Kapazitäten haben, Bad zu renovieren. Da hatte ich richtig Angst davor, weil ich dachte so, oh, Handwerker, ne? Männer in einem handwerklichen Beruf, so, ich rufe dann da an, meine Stimme klingt, ich denke auch irgendwie immer, meine Stimme klingt richtig jung. Und deswegen habe ich noch mehr Angst, irgendwo anzurufen, weil ich das Gefühl habe, dass die denken, dass eine Fünfjährige anruft. Und das ist für mich ganz schlimm. Und zum Beispiel, ich habe ja in einem Land vor unserer Zeit mal an einer Doktorarbeit geschrieben. Und ich bin nie auf Konferenzen gefahren. Also meine Doktormutter hat halt zu mir gesagt, ne, dass ich das mal üben muss, dass ich meine Sachen mal vorstellen muss, dass ich mal auf Konferenzen fahren sollte und ich sollte auch in ein Kolloquium gehen an der Uni. Und ich konnte einfach nicht. Ich konnte nicht. Ich hatte so eine panische Angst, dass niemand mich ernst nimmt, dass Leute mich nicht als Wissenschaftlerin wahrnehmen, dass Leute sich meine Thesen und meine Ideen angucken und sagen, das ist doch keine Philosophie, das ist doch keine Wissenschaft, das ist doch Kindergarten. Was willst du hier eigentlich? Du nennst dich promovierende Doktorandin? So, hä? What? Und da habe ich, also ich habe intellektuell richtig, richtig schlimme Komplexe. Aber nicht vor allen Leuten, obviously, sondern vor bestimmten Leuten. Und also ich habe Komplexe, was meine Intelligenz, meine Kompetenz und mein sicheres Auftreten mit meinem Erwachsensein zu tun hat. Und da, wenn es um diese Bereiche geht, und das ist ja zum Beispiel auch ein Vortrag halten, das finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich vor dieser Beurteilung so Angst habe. Ich habe so Angst, dass Leute mich für dumm halten, dass ich das eigentlich eher meide oder meinen Doktor abbreche. Okay, es gab auch noch andere Gründe dafür, aber meine Doktorarbeit niemandem vorzustellen zu können, außer meiner Doktormutter, war natürlich auch nicht unbedingt hilfreich.
Aber also würdest du sagen, dass, weil du mich vorhin gefragt hast, was das Schlimmste ist, was Leute über mich denken könnten, das Schlimmste, was Leute über dich denken
Ja,
könnten, ist,
das
dass du
ist meine
dumm bist.
Antwort.
Ja, okay. Ja.
Ein dummes Kind.
Ich glaube, das würde wirklich tatsächlich niemand über dich denken. Ich glaube nicht mal. Nee, glaube ich nicht.
Bei einem Kolloquium, bei einer Konferenz, wo alles alteingesessene Philosophen sind, weil alte weiße Männer die Philosophie
Nee,
machen, ich weiß
da
nicht.
bin ich jetzt nicht so nicht so in der Community drin, deswegen weiß ich das nicht. Aber also ob jetzt ein alter, das ist ja das Ding, ob jetzt ein alter weißer Mann zu dir hinkommt oder nicht mal zu dir hinkommt, sondern denkt so, es ist ja dumm. Das wäre ja was, wo du eher wütend werden würdest wahrscheinlich, oder? Also würdest du das ja wahrscheinlich nicht glauben, oder?
Doch.
Okay.
Also, wenn ich jemanden als, warum auch immer ich das tue, aber wenn ich jemanden als kompetenter einschätze, intelligenter einschätze oder was auch immer, als mich selbst, dann wie soll ich sagen? Dann zweifle ich an mir richtig schlimm. Selbst wenn ich mir eigentlich total sicher bin. Ich war ja eigentlich sicher, dass meine Idee für die Doktorarbeit super gut ist und super zeitgemäß ist und super cool ist und hat ja auch voll viele Paper, die voll in die Richtung gingen, in die ich gegangen bin, die aus der Philosophie waren. Und als meine Doktormutter und meine Zweitbetreuerin zu mir gesagt haben, da müssen Sie aufpassen, dass es nicht irgendwie in eine soziologische Richtung geht, ist das noch Philosophie, ist es relevant genug, war ich sofort so, ja, okay, ich lasse es, ich bin dumm. Ich höre auf damit, es ist nichts für mich. Also ich lasse mich dann, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich es gut finde, so krass verunsichern. Ja, keine Ahnung.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Aufregung, weil das auch was ist, was mich beschäftigt. Ist es für dich einfacher, wenn du Leute dabei hast? Also jetzt zum Beispiel vor einer Lesung oder vor einem, Vorträge haben wir schon besprochen, ist scheiße, aber irgendwie Wettkampf, dass dann Tobi dabei ist oder dass dein Coach dabei ist oder so. Gibt dir das Sicherheit? Oder wäre dir das lieber, wenn du das ganz alleine machen könntest?
Coach und Tobi sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen, weil Tobi sitzt ja dann quasi einfach nur im Zuschauerraum. Der Coach ist ja dafür da, mich zu betreuen.
Gut, der muss das dabei sein, aber...
konkrete Abläufe zu machen. Dass jemand einfach nur dabei ist, ob mir das Sicherheit gibt, so wie du jetzt zum Beispiel bei meiner Lesung letztes Jahr dabei warst, oder meine Schwester ja auch da war, ich glaube nicht. Ich glaube, dass mich das noch nervöser macht.
Mich nämlich
ich glaube, da bin ich eigentlich froh, wenn ich es alleine machen kann. Also ich möchte nicht gerne alleine Verantwortung für Sachen übernehmen, aber wenn ich nervös bin und eine Aufgabe erledigen muss, dann bringt es mir, glaube ich, nichts, wenn einfach eine liebende Person neben mir steht. Das macht mich eher noch nervöser.
Ich finde das interessant, weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe in letzter Zeit, immer wenn ich was hatte, irgendwie, wo ich hin musste, hat mich irgendjemand und manchmal auch mehrere Leute gefragt, soll ich mitkommen? Einfach so als mentale Unterstützung oder so. Und mein Hirn war jedes Mal so, what the fuck? Auf gar keinen Fall. Ich finde das ganz anstrengend, wenn ich habe dann das Gefühl, ich muss mich auch noch um die andere Person kümmern. Und das kann ich in meiner Aufregung halt nicht stemmen und dann werde ich zickig. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie vor irgendwas aufgeregt bin, auf dem Weg zum Bahnhof, als ich nach Berlin gefahren bin, mein Freund hat mich gefahren und ich habe den, irgendwie standen wir eine Minute im Stau und er wollte irgendwas von mir wissen und ich so, boah, Mann, weiß ich doch jetzt nicht. Es war aber gar nichts los und es war eigentlich auch alles in Ordnung. Aber wenn ich aufgeregt bin, kann ich mich nicht containen und ich muss aber, weil dann muss ich ja, also ich weiß ja nicht, ich finde das irgendwie ganz, aber es ist, scheint so ein common Ding zu sein, anzubieten, soll ich mit dahin kommen? Also irgendwie ist das was mir in letzter Zeit häufig passiert. Und ich will das nicht.
Ja, du meinst, weil du so öfter jetzt gefragt wurdest?
Und auch, weil ich das früher aus meiner Jugend, glaube ich, so kannte, dass Leute gesagt haben, zum Beispiel sowas wie, ich muss zum Arzt, aber ich nehme meine beste Freundin mit oder so. Und ich war immer so, hä? Wieso macht man das? Ist doch schlimm genug. Also, dass man zum Arzt muss, ist doch irgendwie schlimm genug. Also, dass Leute irgendwie dauernd irgendwo Leute mit hinnehmen, um nicht so aufgeregt
zu sein. Ja, also ich sag mal so, ich mag es gern, jemanden dabei zu haben, wenn ich was Unangenehmes machen muss. Das fühle ich sehr, zum Beispiel, als ich früher noch in der Schokolaterie gearbeitet habe, was sehr, sehr schlimm war. Einer meiner furchtbarsten Jobs, den ich je hatte. Da ist mein Ex-Freund sehr, sehr oft einfach ins Café gekommen und hat sich hingesetzt und einen Kaffee getrunken. Und das war für mich mega schön. Das war einfach so... Er hat nichts gesagt, wir haben uns nicht großartig unterhalten oder so, weil ich auch Angst hatte, so darf ich das. Aber er war einfach da und ich konnte immer irgendwie, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, rüber gucken oder so. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Und zum Beispiel zum Arzt gehen, was für mich auch super unangenehm ist, das hilft mir schon. Zum Beispiel, als ich meine Nase habe veröden lassen wegen dem Nasenbluten, da ist mein Freund auch mitgekommen, weil ich da große Angst vor hatte. Und das hat geholfen, dass er einfach im Wartezimmer saß. Aber wenn ich irgendeine bestimmte Leistung erbringen muss oder was schaffen muss oder so, dann macht es mich eher nervös, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich noch um jemand anderes kümmern.
Bei mir ist das halt so also allumfassend. Ich finde alles, ich möchte alles irgendwie am liebsten alleine machen. Und ich glaube auch, dass das auch wieder so ein Psycho-Ding, also psychisches Ding ist, dass man halt denkt, man muss halt alles alleine schaffen, man darf nicht um Hilfe fragen oder so, weil das ja auch was ist, was mir schwerfällt. Ich glaube, dass wenn jemand mitkommen würde, müsste ich ja die Fähigkeit besitzen, nach Hilfe zu fragen. Also wenn jemand mitkommen würde als mentaler Beistand, dann steht die Person ja nicht nur rum, sondern... Dann kann man die ja vielleicht auch fragen, so, hey, kannst du mir kurz das machen oder bringen oder das fragen oder irgendwie so. Aber das mache ich ja gar nicht. Das heißt, diese Person wäre einfach nur ein Anhängsel und ich hätte das Bedürfnis, sie zu beschäftigen, was dann keinen Vorteil bringt.
Ja, also wenn jemand dabei ist, der alles akzeptiert, was man möchte und mag in dem Moment, dann ging es. Also wenn zum Beispiel es für mich möglich ist, dass ich jemanden mitnehme und die Person dann aber auch einfach sich komplett alleine beschäftigen kann oder... es nicht schlimm findet, wenn ich nervös bin, es nicht schlimm findet, wenn ich mich nicht kümmern kann oder I don't know, keine Erwartungshaltung an mich hat, sondern sagt, hey, ich bin einfach hier, wenn du jetzt eine Stunde dich nicht um mich kümmerst, völlig in Ordnung, dann finde ich es auch okay. Ich glaube, ich mag es nur nicht, wenn ich das Gefühl habe, da ist dann noch eine weitere Verantwortung.
Die Verantwortung impliziere ich ja dann wieder. Also es ist ja wieder was, was ich den Leuten in den Kopf lege und sage, du denkst bestimmt, du sagst bestimmt, es ist okay, aber eigentlich findest du nicht, es ist okay. Weißt du? Ja. Naja. Das ist halt so krass, weil dieses Aufregungsthema so krass bei mir in dieses Angststörungsthema überleitet. Also ich finde, das hat man in dieser Folge total krass gemerkt, dass ich irgendwie die Grenze nicht so richtig ziehen konnte zwischen sozialer Angst und Aufregung, weil das halt so ineinander verwoben ist und so ineinander hängt. Und ich wünsche mir halt voll, dass ich irgendwann in diesen Zustand komme, in dem du bist. Halt dieses so ein bisschen aufgeregt sein, kurz bevor man irgendwas macht. Und dann aber, ich glaube, ich wünsche mir deinen Wunschzustand auch, diese Sachen halt genießen können und irgendwie irgendwo hingehen zu können. Mhm. Kurz aufgeregt zu sein, weil Aufregung ist halt auch völlig normal. Ich glaube, wenn man das gar nicht hätte, wäre es auch mega komisch. Aber nicht so krass, das mein Leben bestimmen zu lassen und irgendwie so krass mich einzuschränken. Weil jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich zwei Sachen gemacht, die aufregend waren. Und jetzt denke ich so, boah, jetzt muss ich erstmal 3 Wochen gar nichts machen. Also jetzt würde ich das auch gar nicht schaffen, nochmal sowas zu machen. Eigentlich wäre es ja cool, wenn ich jetzt einfach dies und das und jenes noch machen könnte. Geht aber jetzt nicht mehr. Naja.
Ja. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Für heute. Und so. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen, dass die Folge nicht ausgefallen ist. wir haben es ja letzte Woche ein bisschen angekündigt. By the way, ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, die letzte Folge ist tontechnisch ein bisschen katastrophal geworden. Es liegt daran, dass ich die ganze Zeit im Bett lag und das Mikro in der Hand hatte und mein Ton ist richtig scheiße.
Nein.
Ja, und aus irgendeinem Grund war deiner auch komisch, was ganz seltsam ist, weil dein Ton ja eigentlich viel besser als mit den neuen Mikros. Also die Tonqualität letztes Mal war irgendwie ganz unterirdisch. Es tut mir leid, aber das wird jetzt, also das war eine Ausnahme und das ist jetzt nicht mehr so.
Wird nie wieder passieren.
Und das wird nie wieder passieren. Und heute ist eine Folge online gekommen und ich hoffe, ihr freut euch. Und vielleicht, da muss ich gleich nochmal mit Lisa drüber quatschen, kommt sogar nächste Woche auch eine Folge. Also ich bin ja jetzt im Urlaub, aber ich bin ab Mittwoch wieder da. Mhm. Aber danach bin ich im Urlaub. Aber das werden wir euch alles noch sagen, wann die Folgen ausfallen und wann sie kommen. Wir bemühen uns sehr, dass sie so wenig wie möglich ausfallen. Also ich hasse das ja, wenn Folgen ausfallen. Ich finde das ganz schrecklich. Das ist so wie dieses Gefühl von Momentum verlieren. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich davor Angst habe. Ich denke, wenn eine Folge ausfällt, so, okay, das war's jetzt. Der Podcast ist tot.
Also erstmal ist schon mal eine Folge ausgefallen. Das war, wir haben nicht das den oder das Momentum? Das?
Ich glaube, das Momentum.
Die? Okay, egal. Wir haben nicht an Momentum verloren, so rum.
Ja.
Und im Moment ist es halt irgendwie chaotisch. Ich glaube, weil wir beide irgendwie so viele Sachen parallel noch haben. Und dann, früher hatten wir dann immer mal so eine Folge vorproduziert oder so, die wir dann aufnehmen konnten. Oder wir haben dann irgendwie eine Woche vorher aufgenommen oder so. Und im Moment ist es doch irgendwie immer alles relativ zeitkritisch. Und deswegen kann es eben mal passieren, dass mal spontan, wenn wir es jetzt dann nicht gebacken kriegen, dass es mal was ausfällt. Aber eigentlich meistens kommt ja doch was. Also,
ja.
Letzte Woche warst du krank, da haben wir aufgenommen. Ja. Also wir sind schon, ich finde, wir sind richtig gut im Game.
Ja, ich finde auch, wir machen das wirklich ganz gut. Und wir sagen es jedes Mal, aber die Sexfolge kommt auch noch.
Aber da muss man sagen, dafür muss man halt auch in the mood sein. Ne? Also es ist halt wirklich, ich hatte jetzt 2-3 Wochen so richtig, richtig privat ganz, ganz viel Stress und so. Und da kann ich mich nicht hinsetzen und über Sex reden. Das ist wirklich, da muss man so ein bisschen im richtigen Mindset für sein, glaube ich. Und sie kommt. Wir haben sie in unseren vordergründigen Hirnen und nicht irgendwie schon wieder weggeschoben, sondern sie kommt. Und sie kommt auch als nächstes, also als Zusatzfolge als nächstes, würde ich sagen. Verspreche ich jetzt einfach mal so. Aber genau, wir brauchen da so ein bisschen Ruhe für ein bisschen.
Bisschen für Ruhe, ja. Sonst könnt ihr euch aber die anderen Zusatzfolgen natürlich jetzt auch schon anhören. Ich glaube, es sind 9 oder 10 Stück. Die könnt ihr via Steady hören, wenn ihr ein Abo abschließt für 4 oder 6 Euro. Und dort geht es um verschiedene persönlichere Themen als hier im Podcast. Zum Beispiel darum, ob wir mal Kinder haben möchten, wie wir eigentlich so mit unseren Finanzen umgehen, wie es ist, Influencerin zu sein. Lisa hat über ihre Angststörung eine ganze Folge gemacht. Ich habe eine ganze Folge über meine Essstörung gemacht. Da habe ich auch gedacht, da könnte man vielleicht auch irgendwie noch mal ein Update oder so machen. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Dann haben wir darüber gesprochen, wie wir als Kinder so waren. Das ist eine sehr, sehr süße und lustige Folge geworden, über Diddleblätter und Bibi Blocksberg und viel mehr. Aber natürlich auch, weil es nicht einfach nur 90er reminiszieren, sondern halt auch natürlich über uns persönlich. Und dann gibt es noch eine Folge, die ganz ähnlich ist, wo es aber darum geht, wie wir als Teenies so waren.
Die war cringe, ja.
Ja, fand ich gar nicht. Genau, also sowas findet ihr halt bei Steady. Das ist ganz schön, wenn ihr uns ein bisschen besser kennenlernen wollt, wenn ihr hören wollt, wie es ist, wenn wir so ein bisschen uns safer fühlen und ein bisschen mehr ins Detail gehen und ein bisschen mehr von uns preisgeben, weil man will ja nicht mit der gesamten Welt, weil ist klar, unsere Zuschauerschaft besteht aus der ganzen Welt.
Ja, alle.
Alle intimen Details teilen. Genau, da guckt gerne mal in die Shownotes. Ihr könnt auf die Steady-Seite auch erstmal ganz unverbindlich gehen und euch nur angucken, was es für Folgen gibt. Und dann entscheiden, ob euch das so sehr interessiert, dass ihr gerne ein Abo abschließen wollt. Ist natürlich auch für uns einfach eine schöne Unterstützung, weil wir haben bisher keine andere Finanzierung beziehungsweise Werbung im Podcast. Und da ist Steady halt eine tolle Möglichkeit, um diesen Podcast weiter am Laufen zu halten, sage ich jetzt mal.
Genau, ich habe auch während der Folge so ein bisschen gedacht, es wäre ja, also wenn ihr jetzt super doll mit mir relaten konntet, diese Folge, und halt vor allem auch mit diesem Angst vor sozialen Situationen und sehr viel Aufregung und so, dann wäre es vielleicht auch angedacht, mal in die Angststörungsfolge reinzuhören, weil da habe ich einfach noch ein bisschen intensiver darüber geredet, wie sich Angst und gerade meine sozialen Ängste sich halt wirklich anfühlen und in welchen Situationen und wie sich das entwickelt hat und so. Und vielleicht könnt ihr da dann auch noch mal ein paar mehr Infos bekommen zu dem Thema, weil das ist jetzt, wie gesagt, das ist schon irgendwie sehr doll ineinander geflossen, glaube ich. Genau, und ansonsten, wenn ihr Bock habt, dürft ihr uns auch gerne abonnieren, sowohl den Podcast unter neurodiverdings.podcast auf Instagram oder Charlotte unter Charlotte unter @charlottchen mit Doppel-A auf Instagram und oder mich, Lisa @theunormalbrain. Genau. Das klang jetzt, als wäre das meine E-Mail-Adresse. Es ist meine E-Mail-Adresse, aber @theunormalbrain auf Instagram. Mhm. Genau. Bewertet uns, teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Schreibt uns gerne, beziehungsweise kommentiert den Post auf dem Instagram-Account, wenn ihr dazu was zu sagen habt, wenn ihr in Situationen mega aufgeregt seid oder gar nicht aufgeregt seid oder wie ihr es vielleicht geschafft habt, weniger aufgeregt zu sein. Das wäre ja vielleicht auch mal interessant, würde anderen wahrscheinlich auch mega doll helfen. Ja. Gebt uns Sterne, gebt uns Liebe. Habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube, das war's. Ihr könnt bei Apple Podcast auch eine kleine Bewertung schreiben, wenn ihr die Muße und Zeit habt. All in all kann man sagen, wir freuen uns über jede Art von Support.
Genau.
Würde ich sagen.
Ja.
Sonst guckt in die Shownotes, kauft dieses Buch, kauft ab dem 1.9. mein Buch. Und sonst hören wir uns hoffentlich nächste Woche.
Ja, bis dann.
Tschüss.